Das Jazzgespräch.
So.
Also, einer muss jetzt anfangen.
Das kommt davon, wenn man sich davor nicht abspricht, wer beginnt.
Ja.
Beginn mal.
Ja, ihr Lieben da draußen und du, Stefan, da drinnen an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag, herzlich willkommen zu einem weiteren Jazzgespräch.
Herzlich willkommen bei unserem Jazzgespräch. Wir haben heute wieder einen Musiker uns vorgenommen, nachdem wir das letzte Mal über diese so schönen und außergewöhnlich tollen Covergestaltungen von Blue Note gesprochen haben. Um wen geht es denn heute, bitte?
Um einen Musiker, von dem ich mir, nachdem ich mich damit begonnen habe zu beschäftigen, gedacht habe, bitte, wieso haben wir jetzt Jahre vergehen lassen und er kommt erst jetzt in unseren Themenkreis hinein. Es geht um den Razan Roland Kirk.
Genau, im Gegensatz zu Captain Kirk. Über den sprechen wir heute nicht.
Ja, aber ich finde es trotzdem lustig, deinen Schmäh.
Du, Razan, ich muss ehrlich sagen, ich habe es gar nicht nachgelesen. Was heißt denn das und wo kommt das her? Weißt du das zufällig?
Also ich kann dir nicht sagen, was es heißt, aber es ist wieder mal ganz offensichtlich so, dass in der Zeit des African Movement in den USA, wo ja eigentlich, wie soll ich sagen, die Religion aus der schlechten Welt der Apartheid zu flüchten, der Islam gewesen ist, wird sich auch der Roland Kirk eben einen muslimischen Namen zugelegt haben. Ich weiß es, dass er sich sehr wohl also ein bisschen mit Bürgerrechten beschäftigt hat in seiner späteren Phase. Also würde ich es dort verorten.
Mhm.
Nett finde ich, Stefan, nett finde ich, dass das Razan, ich habe nachgeschaut, das spricht sich, glaube ich, wirklich genauso aus, Razan, und nicht irgendwie mit E oder so. Wenn man so als Deutscher oder Österreicher das schnell ausspricht, dann ist gemahnt es an den rasenden Roland Kirk. Und das hätte da schon eine Entsprechung, die sehr passend ist, weil der Mann ist echt rasend in allem, was er tut.
Schöne Assoziation, das stimmt, ja. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu seinem Leben, über das ich ohnehin nicht viel weiß. Ich glaube, das Besondere am Razan Roland Kirk ist, dass er blind war. Ich glaube, möglicherweise nicht von Geburt an, aber
ab seinem zweiten Lebensjahr.
Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass er nicht besonders alt geworden ist. Damit teilt er das Schicksal vieler Musiker, die wir hier besprechen. Also ich glaube, er ist mit 42 gestorben, wenn ich das richtig gerechnet habe. 1935 geboren. Und was man auch über ihn sagen kann, was ihn heute auszeichnet gegenüber vielen anderen Bläsern, ist, dass er mit einem Instrument meistens nicht vorlieb genommen hat, sondern meistens zwei oder drei im Mund hatte.
Eben, genau, weil es ist, der Gag daran ist nicht nur, dass er mehrere Instrumente während eines Konzertes gespielt hat, das hätten auch andere wie der John Coltrane beispielsweise gemacht, sondern er hat sie gleichzeitig gespielt.
Genau.
Und da ist aber ganz, ganz wichtig, die Frage aufzuwerfen, war er ein Clown der Jazzmusik? Und ich sagte was, Stefan, die Frage ist auch mit Ja zu beantworten, aber eben nicht nur. Er war ein wahnsinniger Virtuose, nicht nur auf seinen Instrumenten, sondern insgesamt im Jazz. Einer der wahrscheinlich besten Saxophonisten, einer der besten Arrangeure, einer der großartigsten Komponisten. Und trotzdem hat er eine Show abgezogen, die zirkushaft war. Und das hört sich ja auch auf den Platten total durch. Und
auf den Live-Aufnahmen hört man es vor allem, ja.
Noch mehr. Und bei seinen späteren Platten auch im Studio. Und dass sie das ausgeht miteinander, das alleine ist schon zum Niederknien, finde ich.
Mhm. Was mir heute aufgefallen ist, jetzt im Vorfeld, ist mir der Gedanke gekommen, dass der blinde afroamerikanische Musiker eigentlich relativ häufig vorkommt.
Ja. Ja, das stimmt, ja. Stevie Wonder.
Ray Charles,
ja.
Und es sind sicher nur der eine oder andere, der uns jetzt nicht einfällt. Aber ja, gut, das nur dahingesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Roland Kirk ist auch einmal von einer Rockband gecovert worden, weißt du das zufällig?
Ich hätte gesagt, das wird Jethro Tull gewesen sein.
Genau.
Jan Anderson natürlich, der Querflötist, musste natürlich...
Ian Anderson, ja, genau, Serenade to a Cuckoo. Ich habe aber leider die Coverversion noch nicht gehört, muss ich nachholen.
Ich habe überhaupt beim Nachhören, ich denke, du bist genauso wie ich ein durchaus ernsthafter Jethro Tull-Fan auch und ihr viel denken müssen an Jethro Tull, weil auch unser lieber Roland Kirk diese wunderbare Art des Flötenspielens pflegt, nämlich beim Flöten nicht nur zu atmen, sondern auch eigentlich zu sprechen und zu singen. Und das ergibt schon eine sehr, sehr spannungsvolle Art der Musik, finde ich.
Ja, das kommt ja vielleicht noch dazu, ne? Neben den drei Instrumenten, die er im Mund hat, singt er ja zum Teil noch.
Und eigentlich also
wie er das macht,
in einer anderen Stimme,
nicht.
Ja.
Ja,
also das ist, mir ist das überhaupt ein Rätsel, weil er beherrscht ja auch, so hätte ich nachgelesen, die Zirkularatmung, die man möglicherweise auch überhaupt dafür braucht. Das ist vereinfacht gesagt, atmest du so, dass du einen stetigen Luftstrom erzeugen kannst und dann musst du mit Zungen- und Gaumentechnik arbeiten. Ich will es gar nicht genau wissen. Ich verkrampfe mich schon, wenn ich das lese. Und der hat das aber gemacht, der Roland. Also irre.
Und wenn man was... Ja, sag.
Ja, und vielleicht gleich anzuschließen, die Energie, die dieser Mensch in den wenigen Lebensjahrzehnten, die ihm leider Gottes nur beschieden waren, gehabt hat, die drückt sich ja nicht nur in seiner Musik aus, die drückt sich auch an dem Umstand aus, dass er nicht nur erblindet war und dann alles irgendwie hingekriegt hat, sondern dass der ja dann in den letzten Lebensjahren nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt war, seine Instrumente dann, glaube ich, umgebaut hat, damit er diese drei Instrumente und noch mehr, also die drei hat er dann regelmäßig immer am Mund gehabt, dann quasi auch nur mal mit der einen Hand bedienen kann. Das ist unwahrscheinlich.
Richtig, ja, er hat einen Schlaganfall gehabt und hat dann nur mal mit einer Hand gespielt. Das konnte er auch, weil sonst kann er nicht drei Instrumente gleichzeitig spielen. Also ich muss das Instrument mit einer Hand spielen, also mit einer Hand bedienen, das geht ja sonst nicht anders. Was sich auch so durch alle Aufnahmen durchzieht, ist Pfeifton dieses. Das Whistle, ja.
Ja,
der Whistle, ja. Der Whistle Man.
Ja, genau, so wie ja auch ein
Spitzname auch
irgendwo, ja. Genau, richtig, auf einer Platte, glaube ich, sogar verewigt ist. Genau, dieser charakteristische Signalpfeifenton, den er drinnen hat. Vielleicht sollte man generell ein bisschen was zu seinen Instrumenten sagen, Stefan, nämlich insbesondere zu den drei Saxophonen, die er gespielt hat. Magst du oder hast du dich ein bisschen da eingelesen?
Ja, ich hab's, also es fällt ja auf, wenn man eine Platte zur Hand nimmt und dann schaut, welche Instrumente gespielt werden. Und der Kirk ist ein Tenorsaxophonist, aber er spielt auch zwei Instrumente, die eigentlich mir komplett unbekannt sind. Und das eine heißt Stritch. Es ist da im Internet beschrieben als Definition ein Büscher S als Saxophon in gerader Bauform, ausgestattet mit Extraklappen für sein Einhandspiel. Das sagt man gar nichts.
Ich habe natürlich auch
kein Blasinstrument-Experte.
Ja, ich habe das auch nachgelesen und finde, dass die Erklärungen, die dann für diese beiden Instrumente gegeben werden, die sind überhaupt nicht erschließend. Da kann ich gleich das Fremdwort nehmen, weil das, was daran von erklärt wird, sagt mir genauso wenig.
Und das andere ist ein sogenanntes Manzello. Ja? Und das ist beschrieben als ein umgebautes King Saxello, was auch immer das ist. Ja.
Danke für die Information. Ja, ja. Genau.
Aber in Wirklichkeit sind es irgendwelche Saxophonarten, ja. Ja, bleiben wir mal dabei. Und ja, die Querflöte, da wissen wir, was es ist. Mundharmonika, Englischhorn, Nasenflöte, da können wir uns alle was drunter vorstellen.
Richtig. Es sei noch ergänzt, auch das Kazoo hat er zur Hand genommen, das auch ein bisschen so einen signalhaften Ton macht und die Melodika. Und ich glaube, damit sind wir dann eh schon durch. Also er hat sich's wirklich gegeben. Und wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, das Ganze kriegt natürlich ein gewisses showhaftes Element, aber und ich glaube, das war ihm nicht nur bewusst, sondern das war auch gewollt, aber er hat nie einen Witz aus der ganzen Geschichte gemacht, sondern er hat einfach große, große Jazzmusik so gespielt, dass sie zu der hohen Kunst des Witzes sozusagen auch noch fähig war.
Ja, man muss ja überhaupt sagen, also wenn du Afroamerikaner bist, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre und dann dazu noch blind, dass du dann überhaupt eine Karriere machst in den USA. Das ist ja, grenzt ja eh schon an ein Wunder, muss man sagen. Ja. Und nachdem das eben aber auch so ist, zeugt es halt auch davon, dass er offensichtlich wirklich wusste, was er tut auf seinen Instrumenten, sonst wäre er nicht so weit gekommen.
Genau, das ist der Punkt. Ich bin voll bei dir. Was ich auch so beeindruckend finde, ist, wenn man sich fragen würde, wo ordnet man denn den Roland Kirk ein? Ich würde mir echt total schwer tun, weil er spielt eigentlich von Beginn seiner Karriere bis zum Schluss sehr, sehr viel traditional. Am Anfang ist es teilweise fast swinghaft, natürlich dann Hardbop-artig und später ist es fast soulig und auch jedenfalls jazzrockig auch. Und dazwischen geht er natürlich auch als großer Fan von John Coltrane in den Free-Bereich immer wieder hinein. Also er scheut sich überhaupt vor keinem einzigen Stil zurück und ist trotzdem nie beliebig. Er ist einfach so virtuos und meisterhaft bei allem, was er tut und so kreativ, vor allem bei seinen Soli, dass ich ihm alles abkaufen würde.
Ja, er hat sehr viel Blues-Elemente in seiner Musik und Soul-Elemente. Im Grunde ist es ein bisschen Spiritual Jazz, aber auf eine andere Art und Weise als die man normalerweise so kennen. Und es ist auch das ganze Werk, also ich weiß es nicht, die 50er Jahre kenne ich jetzt nicht von ihm, ich habe erst 1961 angefangen, das zu hören, aber es ist nie, es ist, oder es ist meistens nicht beliebig, es ist eigentlich kein Hardbop. Es ist nicht modal, es ist irgendwie alles zusammen und nichts. Ja. Und das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern das ist eine eigene Melange, die er macht und die klingt einfach super.
Ja, nichtsdestotrotz kann man schon sagen, oder würde ich zumindest vielleicht einmal einordnend postulieren, es gibt schon eher, sagen wir mal, zwei Phasen in seinem Schaffen. Die erste ist die, wo er prinzipiell eher in der Post-Pop Ära sozusagen verhaftet ist, jetzt rein von der Art, wie damals eben Jazz gespielt wurde, obwohl, wie du richtig sagst, er auch da schon seinen ganz eigenen Stil und seine multi-instrumentalen Einlagen hineingebracht hat. Und dann kommt eben die spätere Phase, die, sage ich mal, Free Jazz und Jazzrockig einordnbar wäre. Wo würdest du überhaupt einsteigen mit den Platten? Was ist denn für dich so die erste Platte, die du erwähnen würdest, Stefan?
Kirk's Work
Kirk's Work, da wäre ich bei dir, genau.
1961, die ich nicht habe. Ich habe sie aber noch nirgendwo gesehen. Aber Kirk's Work ist so sehr, ich glaube, die Einstiegsplatte, die ja, soweit ich das jetzt weiß, im selben Jahr rausgekommen ist oder zumindest aufgenommen worden ist, wie sein erstes Highlight wie Three Kings. Auch 61 erschienen. Ja, und wie soll ich das beschreiben? Was mir fehlt, sind die Begleitmusiker. Ich habe also dieses Mal nicht darum gekümmert, wer so mitspielt. Vielleicht kannst du da ein
Kann
bisschen
ich,
Information dazugeben.
ja. Liefere ich gerne jetzt gleich. Und zwar ist bei Kirk's Work ist der geniale Mitmusiker, der Organist Brother Jack McDuff, am Bass ist der Joe Benjamin und der Art Taylor am Schlagzeug. Ich würde sagen, das ist derjenige, den man am ehesten auch kennt. Ich meine, der Jack McDuff ist auch ein Begriff, aber es ist nicht so, dass er da sich in dieser Zeit mit den bekanntesten Größen umgeben hat. Kirk's Work ist eigentlich eher stimmungsvoller. Ja, doch, für mich ist es Hardbop oder Bebop vom Zugang her, wie auch We Three Kings. Bei We Three Kings finde ich, da geht er dann noch einmal vom Anspruch her eine Latte höher. Das ist schon, finde ich, einmal eines seiner ersten Meisterwerke, die er
Ja,
geschaffen hat.
ohne Orgel, ja. Wie Three
Ja.
Kings. Also, die Orgel ist ja schon mal eher außergewöhnliches Begleitinstrument.
Richtig, ja.
Wenn sie nicht als vom Bandleader selbst eingesetzt ist. Und wenn ich Orgel lese oder höre, habe ich meistens ein bisschen so Bedenken, ob mir das gefällt. Aber bei Kirk's Work ist es ja überhaupt nicht so. Das ist keine typische Soul-Jazz-Orgel-Musik, die da gehört wird, sondern fügt sich harmonisch ins Ganze ein.
Ja.
Und bei Three Kings, wie Three Kings, ist die Orgel dann auch schon weg. Und das ist schon auch ein bisschen so Avantgarde. Ja. Also jetzt 61, das war so das Jahr, in dem der Don Ellis schon seine ersten Avantgarde-Sachen gemacht hat, bevor er dann wieder eher Big Bands-Sachen gemacht hat. 61 gibt es auch ein Album von Modern Jazz Quartett, das Avantgarde macht. Also das war irgendwie ein sehr fruchtbares Jahr, was das betrifft. Viele sind davon dann wieder abgekommen. Aber das We Three Kings, das passt da irgendwie ganz gut rein in diese Strömung.
Was ich gleichzeitig aber eben so faszinierend finde beim Roland, ist, dass er bietet sich sozusagen quasi dieser Stilrichtung, die ja super spannend ist und die er Großes vollbracht hat, und wir sind ja ganz große Fans von dieser Art der Musik gewesen. Er bietet sich dem nicht an, sondern wenn es für ihn passend ist, dann knallt er in diesen Rekord eben dann auch absolut soulige Sachen hinein oder bluesige Geschichten. Das geht sich dann alles gemeinsam aus, es ist eigentlich der Spannungsbogen, der das Ganze zusammenhaltet, ist für mich dann immer seine großartige Weise, wie er seine Stücke arrangiert und wie er sie mit seinen Soli durchzieht und seine Mitmusiker da auch immer sehr gleichberechtigt auf eine sehr, sehr partnerschaftliche und harmonische Art und Weise mit einbindet in dieses Gesamtkunstwerk. Im weitesten Sinne ist es trotzdem so, wenn man jetzt zuordnen wollte, es ist schon ein bisschen Coltrane-artige Musik, hätte ich fast gesagt. Oder die Art, wie er zu dieser Zeit spielt, wenn ich am ersten sage, außer dass es eben Kirk at his best und himself ist, würde es mich am ersten wahrscheinlich an den John Coltrane erinnern.
Ja, die Assoziation hätte ich gar nicht gehabt, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber egal. Mhm. Ja, 62, ein Werk, das ich nicht kannte, bevor ich die Vorbereitung dafür gemacht habe heute, das ist Domino. Ich weiß nicht, ob du die Platte kennst.
Ich kenne sie und habe sie von einem Freund vor vielen, vielen Jahren zu einem sehr günstigen Preis gekriegt, das LP, und bin wahnsinnig glücklich, dass ich sie habe, weil da vielleicht auch ein kleiner Nebensatz. Es ist sehr, sehr schwer momentan vom Roland Kirk, die heute besprochenen, aus unserer Sicht, seine Kernwerke zu kriegen. Es ist fast nichts am Markt. Als CD kriegt man einzelne Dinge, aber das wäre wirklich auch ein Appell an die momentan ja gerade kräftigst produzierende Vinylindustrie. Nehmt euch das Werk vom Roland Kirk an. Er, finde ich, passt auch total perfekt in die Zeit, weil er so kreativ ist und eigentlich in seiner vom Zugang zu Musik würde er sicher sehr, sehr viele Leute interessieren, die sich für Jazz interessieren.
Also ja, bitte. Hätte der liebe Roland auf Blue Note veröffentlicht, dann würde es diesen Engpass nicht geben, dann hätte man schon einiges am Markt. Aber die Platten sind, ich glaube, so ziemlich alle auf Atlantic Records erschienen und die tun offensichtlich gar nichts. Also gibt ja auch viele andere Musiker, die auf Atlantic produziert haben, veröffentlicht haben, und eben, mir ist da jetzt nichts bekannt, dass da irgendwo die große Reissue ist.
Stimmt, hast du vollkommen recht.
Ja, also Impulse, das ist Worth, das funktioniert ganz gut. Blue Notice funktioniert super. Also die haben offensichtlich da wirklich erkannt, dass eine große Nachfrage nach den alten Blond-Sachen besteht im Originalcover. Atlantic tut sie hier leider gar nichts.
Also bitte nachlegen, meine Herrschaften und Damen. Aber vielleicht zu Domino noch zwei, drei Sätze, weil du gesagt hast, das Stichwort Musiker. Es befindet sich am Schlagzeug der Henry Duncan. Und insbesondere am Piano Sir Andrew Hill.
Ach ja.
Und genau das merkt man dieser Platte auch an. Der Andrew Hill veredelt sie. Er bringt dieses monkische Element, finde ich, ein auf der Platte. Ist für mich ein bisschen im Vergleich zu den vorigen fast noch ein bisschen avantgardistischer, introspektivere Platte, und das ist sicher auch ein bisschen dem Andrew Hill geschuldet, der ja ein großer Avantgardist war und viel für diese modale Spielweise getan hat in dieser Zeit.
Ja, Andrew Hill war ja in der Band in dieser Zeit. Es gibt auch nämlich aus dem Jahr 62 einen Newport-Mitschnitt. Ich weiß nicht, ob es denn... Ich glaube nicht, dass den jemals auf Platte gegeben hat. Offensichtlich nur auf CD. Ich habe das auch nur im Stream gehört. Der Konzertmitschnitt ist jetzt auch nicht besonders, also bin nicht mitgerissen. Aber auch da wird der Andrew Hill angesagt als Mitspieler. Mhm. Ja, Kirk ist dann, so wie viele andere Musiker, auch einmal nach Europa gegangen. Ich glaube, der Ruf aus Europa war zu der Zeit groß, wenn man dort einfach mehr Geld verdient hat und mehr Anerkennung hatte und vor allem hat man weniger Rassismus gehabt. Also einer der typischen Karrieren war ja der Dexter Gordon, der viel in Frankreich gelebt hat, aber auch in Dänemark. Also ich glaube, im Grunde waren es zwei Zentren damals. Das eine war Dänemark, das andere war Frankreich. Mhm. So könnte man das in etwa zusammenfassen. Vielleicht auch ein bisschen Schweden. Mhm. Aber jedenfalls hat der Roland Kirk eben mit europäischen Musikern Konzerte gespielt in Europa. Und da gibt es einen Mitschnitt, den wir hier unbedingt erwähnen müssen, weil das ist eine von vielen Live-Aufnahmen, die es am Markt gibt, oder zumindest im Stream gibt, aber es ist die bei weitem beste und auch die einzige, die sich lohnt, tatsächlich zu kaufen. Das ist Kirk in Kopenhagen, 1963 erschienen.
Ja, ja, würde ich so sehen wie du. Auch da vielleicht gleich zu den Mitmusikern am Klavier der Tete Montolio, am Bass der, keine große Überraschung, nachdem es in Kopenhagen spielt, der Nils Henning Ørsted Pedersen.
Der eigentlich bei allen Aufnahmen um die Zeit dabei war. Ne?
Ja, ist ja Wahnsinn. Ja. Na gut, heißt ja auch gut. Ja, zu Recht ausgesucht. Und dann sind noch zwei Amis dabei gewesen. Am Bass der Don Moore und am Schlagzeug, mir unbekannt, der Jay-Z Moses.
Ja, kenne ich auch nicht.
Ja. Aber was sie getan haben, ist tolle Musik. Ja, und es sei nicht zu unterschlagen, um Himmels Willen. Da gab es ja noch einen Herrn auf der Mundharmonika. Das hat nämlich nicht der Roland, der rasende Roland, vollbracht dieses Wunder, die Mundharmonika, die sich genial mit den Saxophon-Parts immer wieder vermischt. Also das hätte er dann, das wäre dann wohl ein Overkill gewesen. Er hat sich da eines Menschen namens Big Skull, so wird er, glaube ich, auf der Platte genannt, bedient. Und dahinter verbirgt sich der Sonny Boy Williamson. Ich gestehe, der ist mir unter dem Namen auch nicht wirklich bekannt, aber wahrscheinlich.
Sonny Boy Williamson ist sehr bekannt. Ja.
Na bitte, Stefan, eine Bildungslücke bei mir. Der verbirgt sich hinter dieser Mundharmonika, die auf der Platte zu hören ist. Und das ist aus rechtlichen Gründen, haben sie das, glaube ich. Aha.
So es da. Gibt sogar einen Blues-Song über den Sonny Boy Williamson.
Ja, bitte, schau dir das an.
Bildungslücken. Ja, Bildungslücken. Kommt vor. Gut, also nachdem es auch eine Live-Aufnahme aus dem Ronnie Scott in London gibt, aber auch nur, glaube ich, auf Stream, weiß man, dass er in Großbritannien offensichtlich auch aufgetreten ist. Also es war scheinbar eine ausgedehnte Europareise, die er da gemacht hat. Um dann 1964 sein nächstes Studioalbum aufzunehmen, das habe zumindest ich da in der Liste, I Talk With The Spirits, habe ich gerade gestern in der Hand gehabt auf der Plattenbörse, ist mir jetzt nicht in bleibender Erinnerung geblieben nach dem Hören, bis auf das erste Stück, das Serenade to a Cuckoo, über das wir eingangs geredet haben, das eben von Jethro Tull gecovert wurde.
Ich würde vielleicht zu I Talk With The Spirits dasselbe sagen, was ich zu der nächsten Platte, die er produziert hat, sagen würde. Das war nämlich dann Here Comes The Whistle Man. Wenn man sie am Markt kriegt, vielleicht sogar auf einer Plattenbörse, dann kann ich denen, die sich für seine Musik interessieren, durchaus empfehlen, sie abzugreifen, weil die anderen Platten, auf die wir heute den Fokus legen, wie gesagt, sind fast gar nicht zu kriegen. Das gilt insbesondere für die Platte, die ich als nächstes dann in den Mittelpunkt des Interesses rücken wollen würde.
Na, dann rück's einfach in den Mittelpunkt des Interesses.
Okay, es handelt sich um Rip, Rick and Panic aus dem Jahr 1965, in diesem Jahr eingespielt und auch herausgekommen. Und das ist vielleicht sogar ja, die rundeste Geschichte, die er jemals gemacht hat, wobei das super schwer ist, weil es kommt danach noch. Ja, oder ca. zwei Meilensteine noch. Aber ich sage mal, das ist auf jeden Fall ein echtes Kernwerk von ihm. wie soll man sagen, es ist eine von den Begleitmusikern extrem spannende Platte, von der Vielseitigkeit, von der Art der Stilistik, da geht er wirklich quer durch den damaligen musikalischen Kosmos. Mitspieler waren unter anderem und vor allem der Elvin Jones am Schlagzeug, der wirklich Großartiges geleistet hat auf der Platte, am Piano, begleitet ihn der Jackie Byard und am Bass der Richard Davis, also alles Größen. Und es ist wirklich alles drinnen auf der Platte. Es geht irgendwie ein bisschen free zu. Es sind natürlich modale Anklänge. Es ist New Orleans Jazz drinnen. Es ist irgendwie so fernöstliche Touch ist auch drinnen. Und natürlich der ubiquitäre Blues, den er immer zum Besten gibt. Und das Ganze natürlich wieder mit seinen ganz typischen Einlagen von der Signalpfeifen, die er anwendet, über die mitgesungenen mitgesprochenen Querflötenpassagen, natürlich sein Mehrfach-Saxophonspiel. Wie geht's dir mit der Platte, ja, Stefan?
Naja, ich werde sie mir nicht kaufen, weil ich habe sie schon. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also tolle Platte, ich mag sie sehr gern. Mhm. Ich kann dem, was du gesagt hast, kaum was hinzufügen, außer vielleicht einen Querverweis machen. Ich gehe davon aus, dass der Plattentitel Rip, Rick and Panic Vorlage war für die Band Rip, Rick and Panic. Die erste Band von der Nene Cherry. Wir hatten die mal kurz in dem Jazzgespräch, das wir dem Don Cherry gewidmet haben. Es war eine englische Band mit Punk, Funk und Jazz und ein bisschen Rock, so gemischt. So würde ich es vielleicht sagen, erste Hälfte der 80er Jahre.
Ganz tolle Hip-Hop-Band, wird dem Namen...
Hip-Hop, dem Namen, ja, vielleicht ein bisschen Hip-Hop, aber es ist...
oder wie soll ich sagen, ja, experimenteller...
Es ist eher so, wie gesagt, so Punk, Funk, Jazz.
Ja, Punk, Funk, Jazz, Hip-Hop, sagen wir mal so.
Ja, genau.
Ganz tolle Musik, zwei, drei wirklich interessante Platten. Sie werden dem Titel Rip, Rick and Panic absolut würdig gerecht.
Genau, also, und ich würde mal meinen, dass die Nene Cherry als Stieftochter vom Don Cherry den Roland Kirk sehr wohl gekannt hat.
Ja, es ist anzunehmen, ja. Man könnte fast sagen, but now to something complete different. Die nächste Platte, die ich gerne auflegen würde jetzt, ist Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith.
Das ist schön, die kenne ich überhaupt nicht.
Schön ist das richtige Stichwort dazu. Die Beautiful Edith, die schöne Edith, ist seine Frau gewesen. Und die Platte ist im wahrsten Sinne des Wortes schön. Es sind neben zwei Fremdtiteln sind 8 vom Kirk komponierte Sachen dabei. Und es ist eine wirkliche Stimmungsplatte, wo er eigentlich durchwegs ruhigere Musik von sich gibt. Und da fängt er dann schon an mit den Dingen, die er später noch stärker ausbreitet, dass er sich recht populärer Songs bedient und die gleichzeitig, wie soll ich sagen, traditionell spielt und sie aber komplett dekonstruiert gleichzeitig, und es wird immer was Schönes draus. Also auf der zum Beispiel ist Alfie drauf vom Bert Bacharach und ist eine sehr gelungene Interpretation. Schnell hier auch noch die Mitspieler erwähnt. Der Grady Tate am Schlagzeug. Der Lonnie Liston Smith, den kennst du sicher, Stefan,
ja,
am Piano. Später als, ich sage mal im weitesten Sinne, Funk-Soul-Musiker große Karriere gemacht. Am Bass der Ronald Boykins. Okay, ja. Ja, und was irgendwie auf der Platte so schön ist, es wird irgendwo, ich glaube, im All Music wird es erwähnt, ich möchte es gern zitieren, weil ich es so passend finde. Es ist in Summe gemahnt die Platte am ehesten für mich an die Musik von Ben Webster. Der Ben Webster ist für mich der Saxophonist gewesen, der mit einem aber sowas von bittersüßen und honigartigen Ton ausgestattet war, der vielleicht beim ersten schnellen Hinhören oft darüber hinwegtäuscht, was auch der Ben Webster für ein großartiger Virtuose auf seinem Instrument war. Na, da bleibt ihm der Roland Kirk nichts schuldig, genauso ist es auch auf dieser Platte. Eigentlich zuckersüße Melodien teilweise, aber halt veredelt von den großartigen Arrangementkünsten und solistischen Leistungen von rasenden Roland Kirk.
Wenn man King of the Tenors von Ben Webster kauft aus dem Jahr 54, dann tut man sich nichts Schlechtes dabei.
Hat man nichts falsch gemacht. Ja.
Genau. Lustig ist, dass du Alfie erwähnt hast. Rip, Rick and Panic in der Extended Version im Stream hat nämlich unter anderem Alfie auch drauf.
Ah.
Und das hat's auch, das habe ich auch in die Playlist übernommen.
Gute Entscheidung.
Ja, aber es ist Coincidence. Gut. Also wie gesagt, das Album kenne ich leider nicht. Ist mir auch nicht untergekommen. Aber ich glaube, das nächste wäre dann der Inflated Tear aus dem Jahr 67, oder?
Da sind wir uns hundertprozentig einig, ja.
Genau. Ja, und die Inflated Tear war mein Einstieg zum Roland Kirk. Mhm. Ich glaube, das war deine Empfehlung oder habe es vielleicht sogar von dir bekommen, das weiß ich nicht. Mhm. Das ist übrigens eines von drei Alben, das in dem 1001 Best Jazz Records oder wie immer genau das Buch heißt, Eingang gefunden hat. Und das ist ja schon erstaunlich, dass jemand wie der Roland Kirk, dessen Werk jetzt nicht besonders groß war, weil er ja nicht wahnsinnig lang aufgenommen hat, gerade einmal 15 Jahre oder so, dass es davon drei Alben in diese Bestenliste geschafft haben. Das hat ja schon Miles Davis oder John Coltrane-mäßige, also Ausmaße erreicht.
Ja, 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 und das ist auch das, was mir jetzt wieder zu Gemüte kommt, während wir über den Roland reden. Wir reden da jetzt bereits über die dritte Platte, wo ich sage, das ist echt das Meisterwerk. Also Rip, Rick and Panic, Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith. Eigentlich für das vierte, wenn man dann sagt We Three Kings, The Inflated Tear ist wieder so ein Kracher, der in Summe gesehen eine vollkommen gelungene Platte ist. Vielleicht kein echter Höhepunkt, wie jetzt gerade bei wie Elfie zum Beispiel bei
Now Please Don't You Cry. Da gibt es, also im Grunde ist die ganze Platte ein Höhepunkt.
Das ist der Punkt. Die ganze Platte ist durchgehend ein Höhepunkt. Ja.
Aber eigentlich markiert es für mich auch gleichzeitig einen Bruch im Werk von Roland Kirk, weil noch Inflated Tear, also erschienen 1967, geht es aus meiner Sicht schon bergab mit der Qualität. Es kommen als nächstes, also auf meiner Liste zumindest, Left and Right aus dem Jahr 68 und Volunteered Slavery, wobei Volunteered Slavery, da haben wir vor kurzem drüber geredet, da ist vielleicht einiges dazu zu sagen, aber magst du zu Left and Right noch irgendwas?
Nein, gar nicht. Ich würde noch, bevor du zu den beiden kommst, überhaupt noch bei Inflated Tear die Musiker gerne nennen.
Ja, wollen, gerne. Ja.
Dass wir das vervollständigen. Am Piano der Ron Burton, am Bass der Steve Novosel, am Schlagzeug der Jimmy Hobbs. Ja, und das war es dann eh schon.
Ja, ich kann jetzt keinen einzigen, ja, den du aufgesetzt hast. Ja.
Vielleicht sei noch erwähnt, dass man da auf der Platte ein Attribut, das man dem Kirk zurecht umhängt, dass er neben dem Charlie Mingus vielleicht und dem, ja, eventuell dem Miles Davis, derjenige war, der die Stimmung und die Philosophie vom Duke Ellington am besten verinnerlicht hat. Und das ist irgendwie auf der Inflated Tear passt es für mich. Das ist dieses Ellingtoneske, dieses Stimmungshafte, das sich durch die Arrangements zieht. Das ist für mich sehr Ellingtonesk und das prägt auch eigentlich die gesamte Platte Inflated Tear.
Mhm. Gut, also dann darf ich immer Left and Right überspringen und kommen zum Volunteered Slavery. Also die Platte ist ja für mich ein bisschen zwiespältig. Das eine Seite ist Studioaufnahme, die zweite Seite ist in Newport aufgenommen worden. Ich spreche jetzt vor allem über die erste Seite. Der Titel, das Titelstück Volunteered Slavery ist insofern sehr bekannt geworden, als das bei jedem Live-Konzert ab dieser Zeit dann eigentlich gespielt wurde. Das ist nie ausgelassen worden, hat sich dann oft auch über 10, 12 Minuten ausgedehnt. Und es ist hier gar nicht das Saxophonspiel im Mittelpunkt, sondern der Gesang von Roland Kirk und die politische Botschaft, die er damit rüberbringt. Für mich das bedeutendere Stück ist das zweite, nämlich Spirits Up Above. Es ist ein klassisches Spiritual Jazz Stück, das dann auch kongenial gecovert wurde vom Jose James. Mal reinhören, wenn ihr Gelegenheit habt dazu. Also insofern ist Volunteered Slavery hat schon seine Bedeutung. Ich habe es auch zu Hause. Aber es gehört nicht zu meinen Lieblingsplatten. Das muss ich.
Das finde ich jetzt insofern ganz lustig, weil ich hätte, wenn ich eine Vermutung hätte aussprechen müssen, gesagt, dass das deine Lieblingsplatte sein wird.
Ja, gar nicht.
Und zwar allein schon deswegen, weil auf der zweiten Seite, wo du gesagt hast, wo sie live gespielt haben.
Ja, genau, in Newport, das ist ein John Coltrane Medley drauf. Ja.
Es heißt The Tribute to John Coltrane und er medelt dort Lush Live, Afro Blue und Bessie's Blue. Und das ist sowas von genial, wie er gleichzeitig irgendwo den Coltrane ein bisschen ironisch sozusagen quasi betrachtet und aber gleichzeitig eine Referenz sozusagen ablegt und immer sehr, sehr, sehr fast demütig mit dem Erbe von John Coltrane umgeht. Das finde ich einfach wunderschön. Das ist,
ja, das stimmt schon. Du hast schon recht, ja. Aber insgesamt ist die Platte halt so, das ist keine Einheit. Ja.
Es stört dich allein schon mal, dass es erst ein Studio und dann...
Nein, gar nicht, aber es ist ja irgendwie so zusammengemischt. Ne? Mhm. Da war offensichtlich zu wenig Studiomaterial oder zu wenig Live-Material, das hat man halt dann irgendwie zusammen gemanscht. Und das merkt man meistens diesen Platten an oder den Alben an, wo irgendwas zusammengemanscht wird. Ja? Mhm. Dass das Ganze nicht rund wird, kann es ja auch nicht werden. Ja?
Ja. Vielleicht beeindruckt mich die Platte auch deswegen so, weil es natürlich sehr wohl vom politischen Approach und du sagst, er spricht ja auch dort und du spürst bei der Platte auch diese Aufbruchsstimmung und diese ganz klare, entschiedene Bereitschaft, quasi das schwarze Bewusstsein irgendwo ein bisschen zu fördern und es laut rauszuschreien. Ich finde es einfach super sympathisch.
Also dagegen habe ich nichts einzuwenden, dass es sympathisch ist, ja. Aber wie gesagt, also das muss jetzt. Deswegen heißt es jetzt nichts unbedingt über die Qualität der Musik.
Ja, liefern wir vielleicht auch hier noch einmal die restlichen Mitmusiker dazu. An der Trompete der Dick Griffin. Entschuldigung, an der Trompete ist der Charles McGee. Der Dick Griffin vergreift sich am Trombone. Der Ron Burton bespielt das Piano. Der Vernon Martin greift in die Basssaiten und an den Drums versuchen sich die Herren Sonny Brown, Jimmy Hobbs und Charles Crosby. Nicht zu verwechseln mit Bing Crosby.
Oder David Crosby.
Oder David Crosby oder welchen Crosby auch noch immer.
Okay. Ja, gut. Ich würde aber jetzt gerne auf eine Aufnahme hinweisen, die 1970 zwar aufgenommen wurde, aber jetzt gerade erst erschienen ist. Also wenn man jetzt einmal Kirk auf Platte will, die gibt's. Und zwar live in Paris. Es gibt ja von dem französischen, ich glaube, Radiosender, ist es dem ORTF, in den letzten Jahren immer wieder Veröffentlichungen von Konzerten. Da war dabei der Pharoah Sanders und der Archie Shepp und so weiter. Und da gibt es jetzt auch einen Roland Kirk live in Paris 1970. Also die kann man auf Platte erwerben. Ich kaufe sie mir nicht, ich habe es jetzt nicht so toll gefunden. Aber zumindest gibt es einmal was am Markt, was Neues.
Ja. Ja. Wie so oft, dass man sich fragt, okay, warum gerade die? Da gäbe es anderes. Aber ja, es sind ja auch,
ist halt so.
Die Entscheidungen fallen in den Studios und nicht in unseren Köpfen oder Herzen.
Genau. Ja, und dann muss ich sagen, kommt für mich dann schon so ein bisschen die Einöde. Die kann man erwähnen, muss man nicht erwähnen, bis auf eine Platte, auf die du mich hingewiesen hast, aber du wirst möglicherweise vorher noch auf andere eingehen wollen.
Ja, definitiv. Also du meinst wahrscheinlich dann die
A Meeting of the Times, ja, die meine ich.
Ja, na, aber da muss man zu unbedingt,
der später, ja.
Ja, ja, da würde ich auf jeden Fall jetzt noch die Blackners einschieben wollen, diesen absolutes Highlight aus seinem Schaffen.
Ja, dem kann ich leider nicht zustimmen. Ich habe die auch zu Hause, aber ich finde die not mine.
Ja, nein, sie fällt stilistisch, finde ich, durchaus in die gleiche Kategorie wie die Volunteer Slavery. Das ist alles schon sehr, ja, im weitesten Sinne jazzrockig, funkig, soulig sogar teilweise, sehr groovig. Er greift auch Musik dieser Zeit auf, aus der U-Musik eigentlich. Es fängt gleich an mit Ain't No Sunshine. Und ich meine, das ist jetzt genau das, wo sich die Geister vielleicht am Roland Kirk scheiden könnten. Wo man sagt, okay, das ist im Grunde genommen jetzt fast kommerziell. Und der Unterschied zu den Versionen oder zur Version von Billy Withers, die ich übrigens sehr schätze, ist dann nicht so groß, dass man sagen könnte, das ist eine würdige Verjazzung dieses Titels. Ich bin der Meinung, es ist eine würdige Verjazzung. Das nächste Stück des gleichen Grün, What's Going On? Ganz wichtiger Soul-Song von Marvin Gaye. Er zitiert da aus der U-Musik seiner Zeit und er macht es irgendwie, finde ich, ganz, ganz großartig. Aber ja, schön, dass man bei diesen Dingen unterschiedlicher Meinung sein kann. Der Titel Blackness, ich finde ja genial.
Blackness eigentlich, ne?
Naja, natürlich, aber so wie er es dann auch zum Schluss des Werkes ausspricht.
Wie spricht das aus?
Blackness.
Ja. Blackness, ja.
Weil Blackness ergibt ja auch keinen Sinn.
Nein, weil es sagt ja nicht. Ja. Das Wort gibt es nicht, oder?
Es gibt keine schwarze Nuss.
Vor allem würde die dann Nut heißen. Ne?
Ja. Also es ist ganz eindeutig eine Anspielung wieder, auch das wieder, ich würde mal sagen, sehr politisch.
Auf Blackness, oder?
Auf Blackness, genau. Ja, okay. Und das Ganze dann so idiomatisch irgendwo dargebracht, die Blackness. Mhm. Und das ist schon klasse und auch deswegen...
Das Cover ist auch schwarz übrigens, ja.
Es ist eine witzige Art von monochromen Cover, ja, so schwarz, irgendwie schlammig fast und er ist im Hintergrund eben so silhouettenhaft zu sehen, ist irgendwie sehr schön.
Gut.
Vielleicht nur zu erwähnen, dass auf der Platte wieder E-Piano gespielt wird, das ist schon wirklich wieder sehr modern. An der Gitarre der Colonel Dupree mit ist. Auf der Trompete wieder der Charles McGee das Beste von sich gibt. Ja, und ansonsten hupfen wir vielleicht wirklich jetzt zu der letzten Platte.
Ja, die ist ja wirklich eine interessante Platte. Also ich habe ja zuerst gesagt, es gibt, also Roland Kirk ist dreimal in dieser Penguin Guide 1001 Best Records verewigt. Das erste war We Three Kings aus 61. Das zweite war The Inflated Tear und jetzt 72, zu dem kommen wir jetzt, ja, was mich eigentlich schon überrascht hat. Eine Kooperation mit einem afroamerikanischen Jazz-Sänger, einem gewissen Al Hibbler, den ich vorher noch nicht gehört hatte. Und die Platte heißt A Meeting of the Times und das ist jetzt kein Kirk-Werk im eigentlichen Sinn. Es ist hat weder den Jazz, den wir in den 60er Jahren hatten, noch haben wir jetzt das soulige, bluesige, das wir Anfang der 70er haben. Es ist einfach ein klassisches Jazz-Song-Werk, oder?
Genau so würde das
sein, ja.
Genauso
und eigentlich, wenn man sich darauf einlässt und diese Musik auch mag, ja, muss man nicht immer hören, aber ein bisschen Zugang sollte man schon dazu haben, dann ist es eine wunderschöne Platte.
Ja, mir ist sofort zum Beispiel beim Hören, ich kannte sie nämlich ehrlich gesagt vorher auch nicht, mir ist sofort die Platte von John Coltrane mit dem Johnny Hartman eingefallen.
Richtig.
Die eigentlich genau das Gleiche bietet, großartige Musik und einen extrem gefühlvollen John Coltrane, der sich wunderbar mit dem Johnny Hartman in einer großartigen Jazz-Melange vereint. Und genau dasselbe ist zu sagen zu A Meeting of the Times. Man muss sich auf die Musik einlassen, aber ich behaupte mal, es ist sogar wirklich für den hartgesottenen Jazz-Fan, der sich ansonsten eher in der modalen Spielweise zu Hause fühlt, allein schon deswegen ganz viel drinnen, weil vom ersten Song an und insbesondere beim ersten Song wird sofort aufgelegt, der Roland Kirk.
Genau, das Do ja. Nothing Till You Hear From Me, ja?
Ja, ja.
Erstes Song.
Und wie er da seine Arrangement-Qualitäten auspackt und seine Fähigkeit bei jedem Fill-In, das er da hineingibt. Als Gitarrist weiß ich, dass das sozusagen die hohe Kunst für mich des Musizierens ist, in den wenigen Pausen, die entstehen zwischen Takten oder wenn sozusagen quasi der Musiker Luft holt. Dann fordert eine für Sekunden und manchmal sogar nur Sekundenbruchteile sozusagen mit einem kurzen Lick, also mit einer kurzen Tonkaskade. Und das ist jedes Mal beim Ronald Kirk ein Abenteuer, finde ich. Das ist, du denkst da, okay, auf was für Tonzusammenstellung er dann da kommt, ist einfach wunderschön.
Ja, da sind wir wieder bei dem Problem, dass mir ist jetzt gerade eingeschossen, eine Platte, die unbedingt wieder veröffentlicht gehört. Ja.
Definitiv.
Aber es gibt offensichtlich in manchen Unternehmen sitzen einfach die falschen Leute, habe ich den Eindruck.
Wobei, wenn du mich fragst, ich würde jetzt fast eine Wette darauf abschließen. Also erstens, dass von Kirk was kommen muss, weil es liegt so auf der Hand. Es sind so viele tolle Platten.
Ja, durchaus möglich. Ja.
Und insbesondere bei der würde ich tippen. Da denke ich mal, das würde sich, vielleicht kommt dann doch noch irgendeiner in der Plattenindustrie drauf. Ich weiß jetzt nämlich gar nicht, wo die Rechte für die Platte gerade liegen. Aber vielleicht einmal Klick und werden beglückt.
Genau. Ja, also für mich ist der Kirk damit abgeschlossen. Es gibt noch ein paar Veröffentlichungen aus den 70er Jahren, ich glaube bis 77. Das letzte Album war Boogie Woogie String Along for Real und davor gab es The Case of the Three-Sided Dream in Audio Color, das, glaube ich, eine gute Bewertung hat im All Music Guide, aber ich konnte damit nicht wirklich was anfangen.
Ja, also ich sag auch, ich komme eh auf rund 9 bis 10 Platten, die großartig sind und die man empfehlen kann. Da haben wir ja auch das Unsere schon getan in der heutigen Sendung. Ich würde da jetzt auch nicht mehr künstlich was rausziehen. Ich meine, es ist ähnlich wie bei so einigen anderen Musikern. Als erstes würde mir da der Mel Waldron einfallen, wo ich fast behaupten möchte, eine wirklich schlechte Platte gibt es von Mel Waldron nicht. Und beim Roland Kirk geht es mir fast ähnlich. Also wirklich schlecht ist gar nichts, was er gemacht hat, aber die echten Highlights haben wir heute besprochen.
Das glaube ich auch. Gut. Vielleicht nur reflektierend zur letzten Sendung, die wir gemacht haben und auch zur Veröffentlichungspolitik. Wir haben, wenn du dich erinnerst, über den Jimmy Smith geredet, weil ich die Covers so toll gefunden habe. Mhm. Und ich habe gesagt, vor allem dieses eine Album mit dem blauen Sportwagen da und der Dame am Cover. Mhm. Wenn ich das irgendwann einmal sehe, dann kaufe ich es mir. Und ich habe dann recherchiert und ich habe es dann auch schon gekauft. Es gibt es nämlich tatsächlich. Ja. Das ist am Markt verfügbar, man glaubt es nicht.
Lustig.
Ja, und selbst diese eine Platte vom Lou Donaldson mit der Dame da, die sich da regelt mit der schwarzen Katze, das ist jetzt im Jänner wieder veröffentlicht worden.
Ja, du, da muss ich aber auch, ich sage jetzt auch noch was dazu, eine Lanze für das, glaube ich, auch von dir sehr geschätzte MINT-Magazin aus Deutschland. Jungs, danke, ihr macht tolle Arbeit. Jungs und Mädels natürlich. Weil was mir ganz wichtig ist immer, und da schaue ich als erstes einmal hin, Sie kündigen an, was in den nächsten Monaten veröffentlicht wird an Neuerscheinungen und an Reissues. Und das sind natürlich vor allem die Jazz-Reissues immer für mich von hohem Interesse. Und da bin ich dann zum Beispiel darauf gekommen, dass 2 Platten, denen ich schon lange nachrenne, wieder aufgelegt werden. Und genauso wie du habe ich natürlich sofort zuschlagen müssen. Und zwar handelt es sich einerseits um den Jan Gabarek A Freak Pepper Bird, die jetzt wieder rauskommt. Oder schon rausgekommen ist.
Ja, die habe ich auf CD. Ja.
Ja, ich hatte sie gar nicht und jetzt habe ich sie auf einer schönen Vinyl-Reissue. Und zweitens, auch ewig lange Zeit war ich sehr neidig, mein lieber Freund, vom Freddie Hubbard, die Red Clay.
Ah, okay.
Kam raus auf Music und Vinyl in einer, Achtung, so sonnenhaft gefärbten rot-orangen Vinylfassung. Da kriegt man gleich Bauchweh. Aber die,
also Platte, die Platte selber, das Vinyl, ja, meinst du, ist rot-orange.
Das Cover ist genau original, ja, ja, wie es ist. Und das ist ja so rot-orange, irgendwie schwarz und mit roten Dingen.
Und wirklich, also sie klingt gut?
Das ist sensationell. Sensationell. Ja. Großartig.
Vielleicht kaufen wir es auch nochmal.
Ja, also Music on Vinyl, schwerst zu empfehlen. Tolle Sache.
Die Straight Life habe ich ja auch zweimal, ja.
Wieso das, du Dummer?
Einmal in einer alten Fassung und einmal in einer Pure Pleasure-Fassung. Ja.
Okay, gut. Ja, dann bitte. Ja. Außerdem, ich muss dazu sagen, ich habe es nötig, das zu sagen. Ne?
Ja, genau. Ja. Der.
Miles Davis, da gibt es ein paar, die habe ich...
Dreimal.
Ja, einmal auf CD und zweimal auf Platte kommt vor. Und ich fürchte, die Bitches Brew... Da sind ja dann später noch, das hat meine ja, Tochter, meine
lass
Liebe.
Lass es lieber, bevor die Familie mithört, lass es lieber. Ja,
ja, stimmt, ja. Na gut, wurscht, wie immer.
Ja, also, das ist toll. Ne? Wenn es eben bei anderen Plattenfirmen auch so wäre, dann wären wir überhaupt glücklich und arm. So sind wir nur halb arm.
Naja, du, wir leben in der besten aller Zeiten, finde ich. Dadurch das Vinyl-Revival, es ist ja Wahnsinn, wie das jetzt eruptiv in die Höhe geht von den Verkaufszahlen und auch vom Interesse der jungen Leute. Danke dafür, ihr Jungen da draußen. Wird ja eh auf Teufel komm raus produziert und werden Reissues rausgegeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt und in diesem Fall bleibt uns die Hoffnung echt, dass in den nächsten Monaten ein paar nette Überraschungen auf uns zukommen.
Genau. Ja, vielleicht nur ein Wort zum Mint-Magazin, weil du in der Hoffnung, dass es auch wer hört beim Mint-Magazin, ich glaube es zwar nicht, aber ich sage es trotzdem, ich kann mit dem nur anschließen, ich lese die Zeitschrift auch gern und diese Seite mit den Veröffentlichungen in den nächsten und Reissues in den nächsten Monaten ist für mich eine der wichtigsten Seiten im ganzen Magazin. Im Gegensatz dazu muss ich sagen, dass die Plattenkritiken sehr, sehr Rock-Rock-lastig sind und Jazz praktisch kaum vorkommt, was mir ein bisschen stört.
Ich denke mir, die Damen und Herren werden wissen, was sie tun und offensichtlich, wie soll ich sagen, sie rezensieren hier für den Markt und wir repräsentieren möglicherweise nicht den Markt. Wir zwei.
Das ist richtig, ja.
Aber Ralf, ich hoffe, wir repräsentieren euch da draußen, die ihr uns noch immer unermüdlich zuhört. Dankeschön dafür. Sollten wir heute noch schnell die Hörtipps unterbringen, Stefan? Magst du das tun?
Ja, wir sind völlig kostenlos und einfach zugänglich zu hören über unsere Stammseite, das ist letscast.fm. Wir sind vertreten auf meinmusikpodcast.de, wir sind auf anderen Seiten vertreten, die findet man über Google und wer Streamingdienste nutzt, der kann uns auch über Apple hören und über Spotify. Und auf Spotify gibt es meistens Playlists. Es gibt sogar zur letzten Sendung Blue Note Cover Art jetzt eine Playlist. Wir haben uns doch dazu entschlossen, wo wir einfach die von uns hochgeschätzten Covers in Musik umgesetzt haben. Und natürlich gibt es heute zum Roland Kirk auch eine Playlist. Ja, und damit wären wir am Ende und haben keine Ahnung, was wir beim nächsten Mal machen. Aber ja, lasst euch überraschen.
Bitte andächtig höre ich dir zu, lieber Stefan. Und nachdem wir euch da draußen mit schon wieder nahezu fast einer Stunde den Schweiß der Geduld auf die Stirn getrieben haben, noch ein rasches Tschüss und Baba an dich, Stefan, und vor allem an euch da draußen.
Baba.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.